Die SWR Big Band mit Jürgen Neudert an der Soloposaune und dem Jazzklassiker I'm Getting Sentimental Over You. Hier in einer Live-Aufnahme von 2017 aus der damals gerade neu eröffneten Elbphilharmonie in Hamburg. Die jahrelangen Querelen um die teuer und immer teurer gewordene Konzerthalle, die sind ja schon fast vergessen. Und längst ist die Elfi zu so einer Art Wahrzeichen der Hansestadt geworden. Gebaut als spektakulärer, spiegelnder Solitär über einem alten Speichergebäude auf der sogenannten Ionschen Ecke im Hamburger Hafen. Sie hören die SWR Kulturmatinee. Soll Liebe drin stecken, die Ecke heißt unsere Sendung heute. Und Eckgebäude sind für Architekten immer eine besondere Herausforderung. Das weiß auch Georg Ebbing. Der Architekt und Professor an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden ist Mitherausgeber eines Fachbuchs über den Eckgrundriss, das mittlerweile in der dritten Auflage vorliegt. Guten Morgen, Herr Ebbing.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Herr Ebbing, die Elbphilharmonie, ist das für Sie ein gelungener Eckbau?
Das ist ja direkt eine Einstiegsfrage. Ja, mit Sicherheit ist es ein sehr signalhaftes Gebäude und ein Gebäude, was ja auch schon durch seine Vorgeschichte sehr berühmt geworden ist. Die Vorgeschichte vergisst man ja dann irgendwann. Und insofern steht da jetzt ein großartiger Solitär, der auch aus architektonischer Sicht, finde ich, durchaus großartig ist, weil er auch mit Bestandsgebäuden umgeht, die ja da vorhanden waren oder das da vorhanden war. Insofern, nein, ist sicherlich ein großartiger Inkunabel der zeitgenössischen Architektur. Und dann auch noch auf so einer spitzen Ecke, also doch sehr prominent.
Ja. Warum interessieren Sie sich denn gerade für Eckbauten und Eckgrundrisse? Was ist da so spannend dran?
Naja, das hat eigentlich damit angefangen, dass wir in der Lehre vor dem Problem standen, dass wir wieder Eckhäuser entwerfen wollten. Und wir das Gefühl hatten, uns ist wie so das Wissen weggekommen. Dazu haben wir dann recherchiert, wo gab es eigentlich die ganzen Gebäude, ja? Und wo gab es die guten Grundrisse? Und dadurch kam das so zustande. Also es war ein ganz konkreter Anlass, ja, danach zu suchen. Und dann guckt man natürlich, wo es das schon gab, wo es besonders gut gelungen ist.
Warum ist denn dieses Wissen verloren gegangen oder wann? Also ich meine, es gibt doch Ecken in jeder Stadt zuhauf.
Ja, aber es gibt ja schon auch manchmal offene Ecken, gar nicht bebaute Ecken. Und das ist auch, wohlgemerkt, auch ein Resultat eben der veränderten Auffassung vom Städtebau, vom Raum, wie ein städtischer Block geschlossen werden soll, beziehungsweise eben nicht geschlossen werden sollte. Und dann ist in der Zeit der 1920er Jahre bis in die 1960er, 70er Jahre hinein im Prinzip das Eckhaus eliminiert worden. Und in der Zeit sind ganz wenig Eckhäuser gebaut worden. Und das führt dazu, dass bis heute manche Ecken auch gar nicht bebaut sind.
Sehr spannend. Also dann hat man quasi Reihen gebaut und die wurden aber nicht verbunden miteinander, auch wenn sie über Eck standen.
So genau.
Kann ich mir das vorstellen.
Völlig richtig. Also man hat so Zeilen in die Welt gestellt und das Eckhaus wurde eigentlich als das Hauptübel quasi erkannt. Ja, also weil das Eckhaus verhinderte die Durchlüftung des Blockes, des Eckhaus. Im Eckhaus unten waren die schlechtesten Wohnungen, da kam wenig Licht rein. Es gab hygienische, gesundheitliche Gründe, Argumentationsketten, weswegen man gesagt, das solle man nicht mehr bauen.
Interessant. Ja.
Und also insofern ganz konkrete Anliegen, bis hin zu Kritiken an den Grundrissen, dass die viel zu ausufernd seien, weil man da zu viel Verkehrsfläche produziert in den Eckhäusern und so weiter. Das kann man sehr schön darstellen an so historischen Schriften, wie das quasi immer weiter auf ganz vielen Ebenen, also ökonomisch, hygienisch, grundrissorganisatorisch, funktional diskreditiert wird, das Eckhaus.
Das ist ja echt spannend. Da würde man gar nicht denken. Über die Eckkneipe reden wir gleich noch. Die braucht ja das Eckhaus auch und ist dann wahrscheinlich offenbar in dem Bereich, der am wenigsten attraktiv war, unten auf der Ecke. Wann gab es denn andersrum gesagt Epochen, in denen Eckbauten besonders geschätzt oder architektonisch gestaltet wurden?
Ja, also Sie finden eine ganz großartige Vielzahl von ganz unterschiedlichsten Eckhäusern, eigentlich in fast allen Städten, die so Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden sind, wo sie Blockrandbebauung haben. Und Sie kennen alle so Städte wie Barcelona, ja, mit den abgeschrägten Ecken. Sie kennen Paris mit diesen spitzen Ecken, zum Teil ganz dramatische Ecken. Oder wenn Sie nach Amsterdam fahren, in die Gebiete, die so ab 1914 entwickelt worden sind, bis Mitte der 20er, Anfang der 30er Jahre, wo eine Fülle von expressionistischen Ecklösungen immer jedes Mal die Ecke betont und zu was ganz Besonderem macht, dann ist das schon ganz toll.
Welche besonderen Herausforderungen stellen denn Eckgrundstücke ans Bauen?
Ganz konkret, vor allen Dingen so auf der grundrisslichen Ebene, weil sie je nachdem, ob sie eine spitzwinklige, eine stumpfwinklige oder eine rechtwinklige Ecke haben, natürlich im Innenraum, also in der sogenannten Innenecke, ist natürlich etwas schwieriger wird, Grundrisse zu organisieren. Das ist auch das Wissen, was verloren gegangen ist, dass man erstmal durch die Position des Treppenhauses klar festlegt, wo liegt das, um damit auch die Größen der Wohnungen zu organisieren und auch damit vielleicht den schlechtesten Punkt im Haus zu besetzen. Das heißt also, die Herausforderung liegt eigentlich darin, auf Ecken zeitgenössische Grundrisse zu entwickeln, die Licht, Luft und Sonne und all diese guten Qualitäten auch heute wieder erfüllen können.
Jetzt stelle ich mir vor, wenn zwei Straßen aufeinandertreffen, unter Umständen ja auch mit verschiedenen Baustilen oder Traufhöhen, dann ist die Ecke ja auch so eine Art Vermittler dazwischen oder so eine Art, ja, sozusagen Moderator zwischen diesen beiden Ecken.
Ja, das ist ganz schön. Und auch so, also die klassischen Eckhäuser, die betonen ja immer so die Ecke. Ja, und es gibt sogar, gab früher so städtebauliche Pläne, die haben tatsächlich an den Ecken angefangen. Man hat quasi die Ecken als Leitbauten gesetzt und konnte dann danach andere Bauten errichten, die sich nach dieser Ecke orientiert haben, ohne die Ecke ihrer Bedeutung zu schmälern. Im Gegenteil, also man hat sozusagen mit dem Eckhaus angefangen, auch gedanklich, und hat dann die anderen Häuser daran orientiert. Also insofern, die Ecke ist eigentlich immer sowohl ein Vermittler als auch ein Betoner für einen anderen Straßenraum. Wenn Sie mal so durch so Straßen oder Platzräume gehen, dann gucken Sie auf die Ecke und stellen fest, ah, dieses Eckhaus ist etwas Besonderes und von da an gehe ich an einen anderen Straßenraum. Also es dient auch immer zur Betonung von besonderen Situationen oder von Straßenräumen, vom Wechsel von Straßenräumen und so etwas.
Ja, das ist ja das Spannende, dass es auch zwei sichtbare Seiten gibt, zwei Fassaden eigentlich, ne?
Genau.
Und die Vermittlung zwischen dem Außen und Innen, wie kommt die in dem Eckgrundriss zusammen?
Heute gibt es ganz viele Grundrissentwicklungen, die es damals noch nicht so gab. Zum Beispiel dieses sogenannte Durchwohnen, also wo ich vermittle zwischen der Straßenseite, der öffentlichen Seite und der hinteren Seite, der Hofseite, der sogenannten privaten Seite. Ja, also das können Sie auch ganz toll den Grundrissen als auch an den Fassaden ablesen. Ja, die öffentliche Seite ist immer so die repräsentative quasi, die Schauseite, würden wir vielleicht sagen. Wenn Sie dann in den Hof gehen, sind Sie manchmal ganz erschrocken und denken, hups, was ist denn hier eigentlich los? Hatten wir keine Lust mehr oder sowas zu entwerfen. Nein, das liegt daran, weil der Vorrang des öffentlichen Raumes vor dem privaten, informellen Raum da ist. Und das zeichnete sich auch früher in den Grundrissen aus. Wir finden in historischen Grundrissen sehr, sehr häufig zur Straße hin, völlig unabhängig von der Himmelsrichtung, die sogenannten öffentlichen Räume des Grundrisses, der Wohnung.
Die also, Präsentierräume auch.
Genau, ne? Die Repräsentierräume. Und nach hinten waren die Küchen, waren die Bäder, waren die Kinderzimmer und so weiter. Und diese Strukturen gibt es natürlich heute noch, also die Grundrissstrukturen wohlgemerkt, die gibt es natürlich heute noch. Aber mit dem häufigeren Versuch, diese zwei Welten des Privaten und des Öffentlichen auch im Grundriss etwas zu vermählen miteinander. Auch je nach der Himmelsrichtung versucht man dann eben diese beiden Bereiche durch sogenannte durchgesteckte Räume vielleicht etwas anzunähern und die Mangelseite sozusagen mit der tollen Seite zu verknüpfen.
Jetzt haben Sie eben schon von rechtwinklig, spitzwinklig und stumpfwinklig gesprochen. Haben Sie da Vorlieben oder haben Sie ein paar Beispiele?
Ja, also es gibt ja ein paar Beispiele, die wahrscheinlich alle kennen, die schon mal in Barcelona waren. Die Casa Mila, ja, von Antoni Gaudi.
Vor, das ist sowas Amorphes, ne?
Ja, genau. Oder es gab in D-Mark-Zeiten noch eine 40-Pfennig-Briefmarke von dem sogenannten Schiele-Haus in Hamburg. Das ist ja Teil sogar des Weltkulturerbes. Dort der Kontorhause, eine ganz dramatische, expressionistische Backsteinarchitektur, die ihren spitzen Schiffsbug quasi so in den städtischen Raum schiebt. Finde ich auch wahnsinnig toll. Oder ein anderer Inkunabel, kennen Sie auch bestimmt alle, das Flatiron Building in New York, an der Kreuzung von Broadway und Fifth Avenue. Das sind ja wirklich so ganz, ganz dominante und auch prägende Eckhäuser. Ne?
Lassen sich wahrscheinlich schwer möblieren, oder?
Ja, bei Spitzwinklingen ist es tatsächlich immer ein bisschen schwieriger. Also das ist richtig. Aber man ist natürlich auch, je nachdem wie das befenstert ist, natürlich auch sehr exponiert und das ist aber schon eine ganz spannende Ecke da vorne. Ja, klar.
Also ist eher wahrscheinlich eher wie so ein Turm, wie so ein Aussichtsturm.
Man ja, genau. Man, ja, oder so wie wenn man auf dem Bug der Titanic steht, oder?
Vorne ja, und
dann
genau.
Fährt man dann so in den städtischen Raum hinein.
Ne? Ja. Und misslungene Ecken? Haben Sie da ein paar Beispiele? Oder was machen die falsch?
Misslungene Ecken gab es und gibt es auch ganz viele. Das sind eigentlich die Ecken, die weder vom Grundriss her, also vom Inneren noch vom Äußeren her auf diese besondere Situation reagieren. Ja, weil die Ecke ist ja im Gegensatz zum Haus in der Reihe, wo die Häuser alle so Schulter an Schulter stehen, ne, ist die Ecke ja was ganz Besonderes. Und diese Besonderheit, die muss man sich in einem positiven Sinne zu eigen machen für das Haus. Und ich habe ja gerade über das Äußere gesprochen, also irgendwie besonders betonen, im Grundriss darauf reagieren. Und die Schlechten tun das eben genau nicht. Also sie kehren quasi den Rücken zum öffentlichen Raum. Die machen aus der Ecke, schöpfen sie eben nicht das Potenzial. Und da gab es eben auch Zeiten, da hat man dann die Schlafzimmer auf die Ecke gelegt und die Wand dann möglichst zugemacht, damit man eben nicht mehr in die Ecke gucken kann. Mhm. Ja, also bei unserer Recherche zu dem Buch haben wir es auch festgestellt, dass es da gerade so in den 60er, 70er Jahren ganz viele Beispiele von Häusern gab, die sich wie der Ecke verweigern. Die wollten gar nicht Ecke sein. Ne? Für die war das eher so eine Notsituation, auf der Ecke bauen zu müssen.
Interessant. Ja, wir werden jetzt alle ein bisschen aufmerksamer durch die Städte laufen und uns mal die Eckgebäude angucken. Weil die Ecke in der Architektur, da kann offenbar auch ziemlich viel Liebe drin stecken. Liebe zum Detail. Der Architekt Georg Ebbing hat uns davon erzählt. Herr Ebbing, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Brandl.
Sie hören die SWR Kulturmatinee. Heute ist die Ecke unser Thema. Und hier geht es jetzt weiter mit Variationen über ein eckiges Modephänomen.